Karl May. Die Liebe des Ulan, Kapitel 78. Der Baron machte eine Bewegung des Erstaunens. Entflohen?
Unmöglich. Nein, wirklich.
Aber warum?
Das werden Sie wohl wissen.
Und wohin?
Auch diese Frage werden Sie beantworten können.
Bei meiner Ehre, ich weiß kein einziges Wort davon.
Auch nicht, dass Ihr Kutscher mit Ihnen fort ist?
Florian?
Ja.
Wie soll ich das wissen? Vor meiner Tür steht ein Posten und vor den Fenstern ein zweiter. Ich bin vollständig isoliert gewesen.
Ich werde Ihnen aber doch beweisen, dass Sie lügen.
Da runzelte der Baron die Stirn.
Monsieur, sagte er, Sie gebrauchen soeben einen Ausdruck, den zurückzunehmen ich Sie bitten muss. Das kann mir nicht einfallen. Sie sind Mitwisser des Ereignisses.
Ich versicherte Ihnen bereits bei meiner Ehre, dass ich nichts weiß.
Ich glaube Ihnen nicht.
Donnerwetter, Sie glauben meinem Ehrenworte nicht? Wissen Sie, was das zu bedeuten hat?
Das hat nichts zu bedeuten, als dass ich als Untersuchender dem Inkulpaten keinen Glauben zu schenken brauche. Ja, dass es vielmehr die größte Unvorsichtigkeit und der größte Fehler sein würde, ihm zu vertrauen.
Sie meinen also, dass Sie mich als Lügner betrachten?
Ja, das meine ich,
antwortete der Kapitän kaltblütig. Nun, Sie wissen, dass ich Kavalier und Edelmann bin. Sie werden mir jedenfalls Genugtuung geben.
Fällt mir nicht ein, Sie sind jetzt weder Kavalier noch Edelmann, sondern Untersuchungsgefangener.
Da trat der Baron nach der Ecke des Zimmers, in welcher ein Spazierstöckchen lehnte. Er griff danach und sagte, »Pah, Sie sind nicht der Mann, der mich einen Inkulpaten oder Untersuchungsgefangenen nennen könnte. Ich frage Sie einfach, ob Sie mir Genugtuung geben wollen oder nicht.«
»Fällt mir nicht ein«, wiederholte der Kapitän.
»Nun, so werde ich Sie zwingen.« Bei diesen Worten machte der Baron Miene, mit dem Stocke auf seinen Gegner einzudringen. Dieser aber trat schnell zurück, so dass der Posten sichtbar wurde, und er rief,
»Halt, einen Schritt weiter, so gibt Ihnen dieser Mann eine Kugel.«
Der Baron blieb stehen. Er besann sich und warf den Stock von sich. »Monsieur, Sie sind ein ehrloser Feigling«, sagte er, aber fügte er rasch hinzu, »dort sehe ich einen, welcher mir Genugtuung verschaffen muss und auch verschaffen wird.« Der Kaiser war nämlich bereits wach geworden und trat soeben aus dem Portale. Der Baron hatte ihn erblickt und öffnete, ehe es verhindert werden konnte, das Fenster.
»Sire Majestät«, rief er mit lauter Stimme.
In seiner gegenwärtigen Aufregung dachte er gar nicht daran, dass es eigentlich ganz unerhört ist, sich in dieser Weise an den Kaiser zu wenden. Dieser wendete sich ihm zu und trat näher. Seine Stirn verfinsterte sich. »Ah, Baron, was wollen Sie?« fragte er kurz und streng. »Gerechtigkeit, Sire.« »Sie wird Ihnen werden.« Er machte eine Miene, sich umzudrehen, doch der Baron hielt ihn mit den Worten fest. »Man hält mich ohne Recht gefangen, man dringt auf die unverschämteste Weise bei mir ein, man beleidigt meine Ehre und verweigert mir noch die Genugtuung. Ich verlange, gehört zu werden.« Der Kaiser richtete einen finsteren, beinahe starren Blick auf ihn. »Junger Mann, Sie sind sehr kühn«, sagte er. »Ich komme selbst.« Er hatte natürlich im Hofe gestanden, jetzt kehrte er durch das Portal zurück, um zum Baron zu gelangen. Dieser wurde jetzt von Richemont und Rillac vom Fenster weggerissen, aber freilich zu spät. »Unsinniger, was wagen Sie?« rief Rillac.
»Der Kaiser, ah, der Kaiser kommt«, sagte Richemont.
Er war todesbleich geworden. Er hatte die Bewachung der Entflohenen übernommen und fühlte fürchterliche Angst bei dem Gedanken, wie Napoleon die Kunde von ihrer Entweichung aufnehmen werde. »Ja, er kommt«, meinte der Baron, »ich habe ihn nicht zu fürchten.«
»Hole Sie der Teufel, aber machen Sie sich auf das Schlimmste gefasst, wenn Ihnen nur der kleinste Gedanke einer Mitschuld zu beweisen ist.«
In diesem Augenblicke präsentierte der Posten das Gewehr. Der Kaiser nahte. Er trat langsam ein, warf einen raschen Blick auf die drei Anwesenden und fragte dann, Kapitän Richemont, was ist geschehen?«
»Sehe, etwas, was ich Eurer Majestät nur auf Dero Zimmer melden kann«, antwortete der Gefragte.
»Sprechen Sie hier«, klang es kurz und befehlerisch. Der Kapitän räusperte sich in größter Verlegenheit und meldete:
»Die Gefangenen sind entflohen, Sire.«
Es ging ein schnelles, unheilverkündendes Zucken über Napoleons Gesicht. »Welche Gefangenen?« fragte er.
»Meine Mutter und Schwester.«
Das bronzene Gesicht des Kaisers wurde um einen Schein dunkler. Er trat rasch zum Fenster und blickte hinaus, als ob er irgendetwas Auffälliges da draußen bemerkt habe. Doch geschah dies nur, um seine Gefühle zu verbergen und Zeit zu gewinnen, ruhig zu erscheinen. Als er sich wieder umdrehte, war in seinen eisernen Zügen nicht die mindeste Aufregung zu bemerken. »Wann sind Sie entflohen?« fragte er.
»Während des Morgengrauens«, antwortete der Kapitän. »Das zu untersuchen begab ich mich hierher, Majestät. Ohne Beihilfe von anderer Seite wäre den Damen die Flucht unmöglich gewesen.«
»Wann hat man Ihre Entfernung bemerkt?«
»Der Herr Baron de Rayac ist Ihnen zwischen hier und Sedan begegnet.«
»Ah, er hat Sie nicht festgehalten?«
»Er hat Sie nicht erkannt, da Sie als Soldaten verkleidet waren.«
»Sie waren allein?«
»Nein, der Kutscher Florian begleitete Sie und der Anführer der Truppe war jener deutsche Leutnant Königsau.«
Der Kaiser presste die Lippen zusammen. Es dauerte eine Weile, ehe er weiter forschte. »Hatten Sie nicht Posten vor die Tür beordert?«
»Ja, Majestät.«
»So hat dieser Mann geschlafen?«
»Schwerlich. Die Gefangenen sind mit Hilfe des Kutschers nach dem Stalle und von da ins Freie gekommen.«
»So hat das Zimmer derselben noch einen zweiten Ausgang?«
»Allerdings hier.«
»Es stand kein Posten davor?«
»Nein.«
»Kannten Sie diesen zweiten Ausgang?« Die Fragen des Kaisers folgten sich mit außerordentlicher Geschwindigkeit, so dass der Kapitän Mühe hatte, seine Antworten mit derselben Geschwindigkeit zu geben. Jetzt aber stockte er. »Nun, Antwort«, befahl der Kaiser streng.
»Ja, ich kannte ihn«, antwortete Richemont gepresst.
»Warum haben Sie ihn nicht besetzt?«
»Weil ich ihn für unpassierbar hielt. Es waren dieselben Stufen, von denen ich selbst heruntergefallen war.«
»Was tun Sie dann hier?«
»Ich kam, um den Baron zu verhören, nachdem ich vorher auch bereits bei seiner Mutter gewesen war.«
»Was sagt die Dame aus?«
»Dass sie von nichts wisse.«
»Und Sie, Baron?« Mit dieser Frage wendete Bonaparte sich direkt an Saint-Marie. »Auch ich weiß von nichts«, antwortete dieser. »Ich versicherte dem Kapitän auf Ehrenwort als Edelmann und Kavalier. Er aber nannte mich einen Lügner, und als ich Genugtuung verlangte, verweigerte er mir dieselbe, weil ich inkulpat sei.« Der Kaiser blickte dem Kapitän mit einem undefinierbaren Ausdruck in das Gesicht und fragte ihn: »Also, die beiden Posten haben ihre Schuldigkeit getan?«
»Ja, Majestät«, antwortete er.
»Das Zimmer der Baronin hat nur den einen Ausgang, welcher bewacht wurde?«
»Ja.«
»Und dieses auch?«
»Ja, wie Majestät sich selber überzeugen können.«
»Nun, so sind Sie allein schuld an dem Entweichen der Gefangenen, indem Sie die Treppe nicht bewachen ließen. Ich sollte Sie streng bestrafen.« Er ließ den vor Angst fast vergehenden Kapitän ein Weilchen warten. Dann fuhr er fort. »Doch ist diese ganze Angelegenheit eine so untergeordnete und gleichgültige, dass ich davon absehe. Diese Leute mögen sich immerhin entfernt haben. Es liegt nichts an ihnen. Der Baron de Saint-Marie und seine Mutter aber sind auf alle Fälle unschuldig. Der Zimmerarrest ist aufgehoben. Sie sind beide frei.«
»Majestät, ich danke«, rief der Baron. »Oh, ich wusste, dass mein Kaiser uns die Gerechtigkeit nicht verweigern werde.«
Napoleon beachtete diese Worte nicht. Er wendete sich an Richemont. »Diese Angelegenheit ist also erledigt. Nehmen Sie die Posten weg und verfügen Sie sich dann nach Ihrem Zimmer. Der Baron de Rayac wird Sie begleiten.« Er wendete sich kurz um und ging. Die beiden folgten ihm. Als sie nach kurzer Zeit Richemonts Zimmer betraten, meinte dieser:
Was sagen Sie nun, Baron?
Ein ganz verfluchter Fall.
Oh, ich brenne vor Wut, dass der Kaiser mir vor diesem jungen Menschen den Verweis geben musste. Nun werden die Weiber entkommen.
Meinen Sie, ich glaube es nicht?
Nicht? Inwiefern?
Ich bin überzeugt, dass die Gleichgültigkeit des Kaisers nur affektiert gewesen ist. Er hat die Absicht gehabt, den Baron und dessen Mutter sicher zu machen. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn sie in der nächsten Minute zu ihm gerufen würden.
Verdammt, aber ich möchte es auch fast glauben.
Natürlich, wir sollen uns in ihr Zimmer verfügen. Zu welchem anderen Zwecke denn, als sofort bei der Hand zu sein, wenn er schickt?
Ich könnte mich vor Grimm verzehren. Es ist wirklich...
Er wurde unterbrochen, denn ohne dass vorher geklopft worden war, öffnete sich die Tür und... Der Kaiser trat ein. Die beiden standen in strammer Haltung, aber auch banger Erwartung vor ihm. Er zog die Tür zu, versicherte sich, dass sie wirklich verschlossen sei, und wendete sich zuerst an Reillac. »Baron, ich höre, dass Sie diese Margot Richemont lieben?« Der Gefragte verneigte sich stumm. »Sie ist Ihre Verlobte?« »Nach nichts hier.« Die Stimme des Kaisers klang scharf und schneidend, als er antwortete. »Sie ist es, der Kaiser sagt es, und hier haben Sie meine schriftliche Bestätigung. Nehmen Sie.« Er hatte bisher einen zusammengefalteten Bogen in der rechten gehalten. Jetzt übergab er denselben dem Baron und fuhr dann fort. »Die Braut ist Ihnen entflohen. Was ist Ihre Pflicht?« »Ihr nachzueilen«, antwortete Reillac rasch. »Allerdings, ich hoffe, dass Sie es schleunigst tun werden.« »Gern, Majestät, aber meine anderen so wichtigen Verpflichtungen...«
»Welche meinen Sie?«
»Ich bin Armeelieferant, Majestät.«
»Pah, haben Sie Stellvertreter?«
»Die Verwaltung meines Geschäfts ist allerdings so organisiert, dass ich mich ohne Schaden eine kurze Zeit entfernen könnte.« »So eilen Sie. Ich hoffe, dass es Ihnen gelingen wird, die Flüchtigen baldigst einzuholen. Erzählen Sie schnell, wie und wo Sie dieselben getroffen haben.«
Der Baron stattete seinen Bericht ab, welchen der Kaiser mit der gespanntesten Aufmerksamkeit verfolgte. Dann wendete sich der Monarch mit einer raschen Bewegung zu Richemont.
»Kapitän«, sagte er in dem Tone, welcher bei ihm so gefürchtet war.
»Sire«, antwortete Richemont beinahe zitternd.
»Es ist Genugtuung von Ihnen gefordert worden?«
Richemont machte eine kurze, bejahende Verneigung.
»Sie haben diese verweigert, einem Edelmann verweigert?«
Dieselbe Verneigung. Man hätte das Herz des Kapitäns klopfen hören können, so war er von Angst erfüllt.
»Sie haben Leute entkommen lassen, welche ich selbst Ihnen anvertraute. Wissen Sie, was das heißt?«
Dem Kapitän tröpfelte der Schweiß von der Stirn.
»Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass ich das Letztere verzeihe. Die Gegenwart des Barons von Saint-Marie zwang mich dazu. Aber ich kann Sie kaum mehr als Offizier und Ehrenmann betrachten. Schließen Sie sich der Verfolgung der Flüchtlinge an und lassen Sie sich ohne dieselben nie wieder vor mir sehen. Sind Sie in der Ergreifung derselben glücklich, so können Sie vielleicht auf eine mildere Beurteilung Ihres Verhaltens rechnen. Sind Sie überzeugt, dass der deutsche Husarenleutnant bei den Damen gewesen ist?«
»Ja, Majestät.«
»Bringen Sie ihn mir lebendig oder erschießen Sie ihn, sobald Sie ihn treffen. Die Damen aber muss ich auf alle Fälle haben.«
»Wir werden augenblicklich aufbrechen.«
»Aber wohin?«
»Zunächst nach Sedan, wo wir wohl erfahren werden, in welche Richtung die Entwichenen zu suchen sind. Majestät, geruhen wohl, uns die Erlaubnis zu erteilen, die zur Verfolgung nötigen Mannschaften zu requirieren.«
»Welch ein Gedanke«, zürnte Napoleon. »Wollen Sie zwei Frauen mit einem Regimente fangen? Wollen Sie die Augen der Welt auf dieses private Unternehmen ziehen? Drei bis höchstens vier Mann genügen vollständig. Diese nehmen Sie gleich von hier mit. Wenn Sie scharf reiten, werden Sie die Frauen in kürzester Zeit einholen.«
Nach diesen Worten drehte er sich scharf auf dem Absatze um und schritt zur Tür hinaus.
»Sehen Sie, dass ich recht hatte?« sagte Reillac. »Er ist sogar selbst gekommen, anstatt uns zu sich zu befehlen. Nun aber zunächst diesen Bogen und seinen Inhalt kennenlernen.
»Nein, nein«, meinte Richemont, »das können Sie unterwegs vornehmen. Wir müssen augenblicklich aufbrechen, denn der Kaiser wird uns scharf beobachten.«
In demselben Augenblicke schritt Napoleon auf die Treppe zu, welche nach seinen Gemächern führte, als eine Tür geöffnet und ihm gerade an den Kopf gestoßen wurde.
»Donnerwetter, wer hat?«
rief eine zornige Stimme aus dem geöffneten Zimmer. Zu gleicher Zeit erschien ein bärtiger Mann, welcher eine fast paradiesische Erscheinung bildete, denn er war nur mit dem Hemde bekleidet. Es war jener Dragonermajor, welchem Florian die Uniform entwendet hatte, um sie Königsau zu bringen. Napoleon fuhr sich mit beiden Händen an den Kopf und sagte, »Mon Dieu, wer kann so unvorsichtig sein?« Der Mann sah, wem er die Türe in das Gesicht geschlagen hatte.
»Alle Teufel, der Kaiser!« rief er auf das Heftigste erschreckt.
»Ja, der Kaiser, ich rate Ihnen in Zukunft...«
»Ah!«
unterbrach er sich. »Major Mabey!«
»Pardon, Majestät«, stotterte der Offizier. »Ich suche meine Kleidung, welche man aus irgendwelchem Grund entfernt hat.«
Napoleon hatte sich bereits in die Szene gefunden. »Man hat sie gestohlen«, meinte er, über die vor ihm stehende Figur nur mit Mühe ein Lächeln unterdrückend.
»Gestohlen, bei Gott, den Dieb lasse ich hängen.«
»Man wird erst sehen müssen, ob er sich fangen lässt.«
»Aber was fange ich an?«
»Leihen Sie sich einstweilen eine andere Uniform und schließen Sie jetzt die Tür, Major.« Bei diesen Worten schritt er davon. Der Major aber kam erst jetzt zum vollen Bewusstsein der Situation, in welcher er sich hatte überraschen lassen.
»Donnerwetter«, sagte er, »im Hemde, und es war der Kaiser. Ich werde sogleich nach anderen Kleidern klingeln und dann nach dem Spitzbuben forschen. Erwische ich ihn, so lasse ich ihn hängen, erschießen und rädern für die Blamage, die er mir bereitet hat.«
Er drückte seine Tür gerade zur rechten Zeit zu, um nicht auch noch von Richemont und Reillac bemerkt zu werden, welche eben jetzt vorüberschritten. Nach einigen wenigen Minuten verließen beide den Meierhofe zu Pferde, gefolgt von drei bärtigen Kavalleristen, mit denen sie in gestrecktem Galopp auf Sedan zusprengten. Dort erfuhren sie zunächst, dass die Gesuchten hier durchgekommen seien, und am jenseitigen Ausgange der Stadt gab man ihnen dann an, dass sie die Richtung nach Bouillon eingeschlagen hatten. Sie verfolgten natürlich dieselbe Richtung.